ARD.
Früher war es so, dass wenn ich konkret vor allen Dingen einen Prosatext geschrieben habe, konnte ich keine Prosa lesen. Weil wenn mich eine Sprache besonders ankickt, die ich lese, fließt dann ein. Das hat sich jetzt auch verändert. Offensichtlich bin ich da irgendwie unantastbar geworden, so, weil ich habe eigentlich immer so einen Sound im Kopf. Und ich höre einen Satz, während ich den schreibe, und ich merke sofort, wenn der Sound nicht stimmt.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Orte und Worte ist zurück aus der Sommerpause. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub, schöne Ferien, egal ob ihr hier in Berlin und Brandenburg geblieben seid oder weggeflogen oder weggefahren seid. Hallo Stefan.
Hallo.
Hattest du einen schönen Sommer?
Ja, kann man sagen. Wir waren in Schottland 3 Wochen und es war wirklich toll. Angeblich, so hieß es, sei es ein trockener Sommer gewesen in Schottland. Das hat man daran gemerkt, dass nicht ganz so viele Midges, also diese fiesen Gnitzen, das sind so kleine Fliegen, die wirklich stechen und wirklich eklig sind.
Also
da waren so ein bisschen weniger angeblich unterwegs, aber von trockenem Sommer habe ich ehrlich gesagt nichts gemerkt. Also ich habe mich am Ende wirklich nach blauem Himmel gesehnt. Es war doch ziemlich wolkenverhangen, so nach 3 Wochen geht es einem auf den Keks.
Ja, den blauen Himmel, den gab es hier schon ab und zu. Ich bin vor allem hier in Berlin geblieben, war ab und zu mal am Wochenende auf dem Land, aber ansonsten halt hier in der Region. War durchwachsen, aber blauen Himmel gab es, Wasser auch. Am See war ich öfter mal und das passt ja ganz gut, ne? Weil um Wasser geht es ja auch im Roman von Tim Staffel. Und Tim Staffel hast du getroffen für Orte und Worte.
Ja, genau. Sein neuer Roman, der heißt Wasserspiel. Viele kennen ja Tim Staffel, der ist ja wirklich ungemein produktiv, der schreibt Theaterstücke, der schreibt Hörspiele. Er hat ja letztes Jahr mit dem Roman Südstern einen ziemlichen Erfolg gelandet. Das gilt so, sagen wir mal, literarisch als die Berlin-Hymne, also das, was Peter Fox musikalisch mit Schwarz zu Blau abgeliefert hat. Das hat Tim Staffel mit Südstern also gemacht. Ist auch wirklich ein toller Roman. Sehr gelobt wurde sein Rhythmus, sein sprachlicher Rhythmus. Jetzt übrigens auch in dem neuen Roman Wasserspiel hochgelobt von Schriftstellerkollegen, Kolleginnen und auch vom Feuilleton. Ja, und ich habe ihn getroffen.
Ja, und was sagst du und worum geht's in diesem Roman, in Wasserspiel?
Also es geht um eine fiktive Kleinstadt Lüren, durch die fließt ein Fluss, die Lahr, und in unterirdischen Speichern liegt sozusagen blaues Gold, also Wasser in Hülle und Fülle. Das zapft ein großer Konzern ab, der es den Bewohnern dann für teures Geld wiederverkauft. Das Wasser aus dem Hahn wird in Lüren immer knapper, aber der Konzern, der baut auch eine Veranstaltungshalle mit dem Namen des Konzerns. Das kennen wir. Stadien werden ja jetzt auch nach Unternehmen benannt. Es gibt Jobs und der Konzern, der baut einen Zaun. Es regt sich Widerstand in Lüren. Der wird organisiert von Jugendlichen. Es tritt auf ein Vlogger, der aus Lüren stammt und dem Chef des Konzerns hinterherjagt. Der ist weiter aktiv, schürft überall auf der Welt nach diesem blauen Gold. Also es ist ein Roman für die ganze Familie, ein Kammerspiel. Perfekt, wie ich finde, auch für eine Verfilmung. Und ja, es gibt dann ein Protestcamp in Lüren, es gibt Verrat aus guten Motiven. Ja, und eben diesen kleinen Teufel, der sich in den kleinen Konzessionen gegenüber den Mächtigen zeigt. Letztlich geht es um die ganz, ganz wichtige Frage, wem gehört eigentlich die Ressource Wasser? Es geht um Macht und Machtlosigkeit, um selbstbestimmtes Leben und Raubtierkapitalismus. Kurzum, das ist ein richtig klug komponiertes Buch rund um ein eigentlich komplexes Öko-Thema. Und wie immer bei Staffel, in kurzen, knappen Sätzen mit gut gezeichneten Figuren. Also er hat Rhythmus drauf. Ich mag das Buch, ich mag, wie er erzählt, ich mag, was er erzählt.
Jede Menge steckt drin in diesem Buch, höre ich da schon raus. Ich konnte jetzt gar nicht so schnell folgen, aber ich bin umso gespannter auf euer Gespräch. Orte und Worte, das nochmal sei allen gesagt, die jetzt vielleicht auch zum ersten Mal hier einschalten und den Podcast gerade erst entdeckt haben. Wir sind ganz neu zurück aus unserer Sommerpause und das ist der RBB Bücher Podcast, der immer rausgeht mit den Autorinnen und Autoren an die Schauplätze Ihrer Bücher oder an Lieblingsorte. Du bist also mit Tim Staffel wohin gegangen?
Ja, wir haben uns verabredet im Viktoriapark in Berlin-Kreuzberg. Dort gibt es ja so eine Fake-Gebirgslandschaft mit Fake-Gebirgsbach, der zunächst, als wir mit dem Gespräch begonnen haben, ausgetrocknet wirkte, passte auch zum Roman. Und dann, gegen Ende unseres Gesprächs, dann richtig sprudelte, als die Quelle angeknipst wurde. Ja, und da werden dann pro Sekunde 13.000 Liter Wasser den Kreuzberg hochgepumpt.
Wie bestellt. Hm?
Ja.
Das war doch abgesprochen. Tim Staffel und Stefan treffen sich am Wasserspiel in Kreuzberg.
Ich habe auf dem Infoscreen, als ich herkam, gesehen, gleich zwei Themen zum Thema Wasser. Also das eine war, Juli war sehr nass, gut für die Pflanzen. Und das andere war, älteste Berliner freie Quelle in Lübars.
Ah, die kenne ich gar nicht.
Das ist ja interessant. Marienquelle heißt sie, okay. 1700 irgendwas. Ah, fand ich spannend.
Ja, von der habe ich noch nie gehört.
U-Bahn fahren bildet. Ja, früher Vogel fängt den Wurm, die Sonne kommt durch.
Ja.
So, jetzt sind wir hier in Kreuzberg, am Kreuzberg, und zwar an dieser Fake-Quelle. Ich habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht.
Das Wasser wird hochgepumpt.
Genau, 13.000 Liter pro Minute. Wahnsinn!
Ja, aber ich glaube schon, dass das ein Kreislauf ist. Ne? Davon gehe ich jetzt mal aus. Hoffe ich doch zumindest.
Ja, vermutlich schon.
Ja.
Ja, ja. Aber die müssen ja 24 Meter hochpumpen.
Ja, da steckt schon was dahinter. Aber die haben das auch wirklich nicht so häufig laufen. Also wer war neulich schon mal hier, wollte Fotos machen, hat das, gab es auch kein Wasser. Setzen die, glaube ich, sparsam ein.
Da sind wir ja voll beim Thema quasi. Lüren hat ja auch immer weniger Wasser, ne?
Genau, Lüren ist der Ort, an dem hauptsächlich der Roman Wasserspiel spielt. Stadt mit 40.000 Einwohnern und leidet unter Wasserstress. Und Wasserstress bedeutet eigentlich, man verbraucht mehr, als man hat.
Das ist Kapitalismus.
Ja, weil so eine Ressource, die lebensnotwendig ist, ist es natürlich nochmal eine andere Kategorie. Wollen wir jetzt hier uns irgendwo hinsetzen?
Oder wie? Können wir machen.
Also, weil also, bergauf ein Interview machen ist schon krass.
Jeden Tag neue Herausforderungen. Ich komme da auch immer ein bisschen aus der Puste. Wobei, ich wohne im Wienerwald, da muss ich auch immer die Berge hoch.
Im Wienerwald gibt es Berge, ja?
Naja, klar.
Ich kenne mich im Wienerwald nicht aus.
Also Hügel, sagen wir mal. Also ja, da kommt man schon so ein bisschen ins Pumpen. Okay, also jetzt sind wir hier im Kreuzberg, auf dem Kreuzberg und sehen hier wenig Wasser, genau, weil es abgestellt ist. Ne?
Genau, hier gibt es eigentlich, unterschiedlich kann man bezeichnen, Wasserfall oder Kaskaden, die sind normalerweise oben vom Denkmal runterfließt bis zur Kreuzbergstraße. Und hier haben wir so verschiedene Sammelbecken noch, wo sich das Wasser dann so tümpelartig staut, aber fallen tut das Wasser heute nicht.
Es steht eher, ist eine schöne Brutstätte halt für Schnaken.
Schnaken bin ich diesem Jahr noch nicht begegnet. Aber das ist halt auch was, was man als Wasserspiel mitunter bezeichnet, so eine Kaskade. Ne?
Und deswegen wolltest du dich hier treffen?
Naja, die Idee war ja irgendwas mit Wasser, das fiel mir unter anderem ein. Ja, an der Spree wäre ich auch gern gewesen, weil ein Fluss spielt in dem Buch auch eine große Rolle, die Lahr, die durch Lüren fließt, aber auch die ganze Region eigentlich bestimmt und die am Sterben ist im Prinzip oder am Verlanden ist. Und deswegen wäre eigentlich ein Fluss auch ein schöner Ort gewesen. Aber ihr habt, glaube ich, schon was an der Spree gemacht.
Stimmt, am Kanal haben wir mal was gemacht, richtig.
Ja.
Ist aber auch nicht schlimm, das illustriert das auch ganz gut hier, finde ich.
Genau, also diese Trockenheit, dass man die Sachen halt nicht mehr laufen lässt. Das gibt es im Buch halt auch. Da gibt es Brunnen, da gibt es Fontänen in Brunnen, die normalerweise in Betrieb sind. Und das kann sich die Stadt irgendwann nicht mehr leisten. Der Grundwasserpegel sinkt immer weiter. Die Ressource wird auch immer teurer, muss natürlich entsprechend eingesetzt werden. Und die Geschichte von dem Buch ist eigentlich auch, dass es ein riesiges Tiefwasserreservoir gibt unter der Stadt, das allerdings dann von einem Konzern durch Landkauf in Anspruch genommen wird, die dann gleichzeitig auch das ganze Wassermanagement der Stadt übernehmen wollen. Und im Prinzip geht es dann darum, dass das Wasser eigentlich nur noch als Flaschenwasser verkauft wird. Und es geht um vor allen Dingen Jugendliche, die anfangen, sich dagegen aufzulehnen und gegen den Konzern antreten in ihrer mittelgroßen deutschen Stadt. Ja.
Da klingelt bei allen gleich mal Nestlé.
Ist natürlich ein großer Player in dem Bereich, genau. Das heißt bei mir natürlich nicht so, mein Konzern heißt Del Aqua, Aber Vorbild ist natürlich der Nestlé-Konzern, die ja weltweit Bohrungen, also es ist ja quasi wie nach Ölbohren, bohrt man halt nach Wasser. Es gibt weltweit Tiefwasserreservoire, die von den Konzernen aufgekauft werden. Es gibt zum Beispiel Tiefwasserreservoire unter dem Meer. Es gibt, glaube ich, auch in Norddeutschland, ich glaube bei Lübeck oder in der Lüneburger Heide oder so, da hat Coca-Cola, glaube ich, angefangen zu bohren nach Wasser. Und da läuft auch seit Jahren eigentlich so eine Kampagne von Anwohnern, die sich versuchen, dagegen zu wehren. Es ist die entscheidende Frage, wem gehört das Wasser? Also ist Wasser ein soziales Gut oder ist es ein ökonomisches Gut?
Es gibt ja sogar ein Menschenrecht auf Wasser, ne?
Es gibt ein Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und für Zugang zu sanitären Anlagen. Das hat natürlich, wie wir in diesen Zeiten lernen, nicht unbedingt viel zu bedeuten. Also man kann so ein Menschenrecht vergeben, aber es dann auch einzuhalten oder umzusetzen, ist ja wieder eine andere Sache.
Sind eigentlich die Jugendlichen, also sprich die Zukunft, die Generation, die die Zukunft noch vor sich hat, die sich dann auflehnt, die anderen, die Elterngeneration, die machen aus verschiedenen Gründen Deals mit diesem Konzern und verkaufen eben dann Nutzungsrechte, verkaufen Grundstücke, Wasserwerk etc. Was treibt die einen an, was die anderen?
Also zunächst mal war es mir ganz wichtig, also dass vor allen Dingen nicht nur über das Wasser erzählt wird, sondern es ging natürlich auch darum, über Menschen, über Charaktere zu erzählen, deren Geschichten zu erzählen, die sich letztendlich dann mit dem Wasser verbinden. Und da war es dann ganz entscheidend für mich, erstmal zu sagen, es muss unbedingt jugendliche Helden geben, die auch eine unglaublich große positive Energie haben und die auch kampfbereit sind und die auch kompromisslos sind, die gegen eine Erwachsenenwelt stehen, die sich natürlich immer eher arrangiert und nach dem Möglichen sucht und selten vorausschauend agiert und vor allen Dingen immer bevormundend ist. Deswegen gibt es einen jugendlichen Helden, den Humphrey, 14 Jahre, seine Mutter ist Bürgermeisterin von Lüren, sein Vater ist Grundstücksspekulant. Da haben wir schon die beiden Gründe, warum die Deals mit Del Aqua machen. Der Vater hat halt die Grundstücke, unter denen das Wasser liegt, das er verkaufen kann. Der hat allerdings auch ein sehr persönliches und eigentlich letztendlich wieder fast verständliches Motiv, weil Humphrey ist lungenkrank und der Vater erhofft sich, eine Lungentransplantation zu bekommen, die aber eigentlich gar nicht gestattet ist. Die Mutter als Bürgermeisterin ist natürlich verantwortlich dafür, dass ihre Gemeinde Wasser hat und muss dementsprechend politisch, diplomatisch agieren.
Aber sie hat ja auch Leichen im Keller, ne?
Wer hat keine Leichen im Keller? Aber man muss schon sagen, das ist ja trotzdem eine sehr liebevolle Beziehung. Das ist halt eine wirkliche Kampfsituation. Der Junge gegen seine Eltern, aber das ist ja trotzdem, ist das ein behütetes Elternhaus, ist das trotzdem, versuchen die einander ernst zu nehmen und da ist natürlich trotzdem auch viel Liebe im Spiel. Ja, die andere Person, mit der sich Humphreys Lebensweg oder Geschichte dann auch kreuzt, ist halt Roberto, früher Robert, der aus Lüren stammt, der aber als Jugendlicher aus der Stadt weggezogen ist, der Vlogger ist, der Wasseraktivist ist, der durch die ganze Welt reist und Geschichten übers Wasser erzählt. Und in dem Moment, als Del Aqua quasi so ein bisschen der Moby Dick von Roberto ist, mit dem Konzernchef Ken Brabeck, das ist so sein Intimfeind, als der nach Lüren geht, entscheidet halt Roberto auch zurück nach Lüren zu gehen. Der ist allerdings mehr in der Midlife-Crisis, als das begegnet dann quasi dem Coming-of-Age von Humphrey. Und diese beiden Lebenswege kreuzen sich. Roberto ist eigentlich auch ein Idol von Humphrey. Und dann merkt er, der hat aber eigentlich auch nicht mehr die rechte Energie. Der steckt auch zurück. Naja.
Du zeichnest auf der einen Seite die Welt dieses Konzerns, die mächtige Welt, die Welt der großen Konferenzen und die machen halt, was sie wollen, sie kriegen, was sie kriegen wollen und dann sind es die Aktivisten und die haben alle irgendeinen Defekt. Also du hast es schon angesprochen, Humphrey, der Sohn der Bürgermeisterin von Lüren, der ist lungenkrank, schleppt immer so eine Sauerstoffflasche hinter sich her, gerät schnell außer Puste, pumpt dann wie ein Maikäfer und ist dann, wie du sagst, fibrosemüde. Und Roberto Böger, der hat eine Angststörung. Also er hat Angst vor tiefem Wasser. Was genau war da der Trigger?
Also ich fand das interessant, dass jemand das, was er am meisten fürchtet, letztendlich sein Leben ausfüllt, aber in eine positive Kraft versucht zu übersetzen. Also Roberto versucht, das Seepferdchen zu machen im Alter von 6 Jahren, also diese Schwimmprüfung. Und eigentlich hat er den Kurs besucht, er hat trainiert, er hat geübt, er kann es. In dem Moment, wo diese Prüfung stattfindet, soll er ins Wasser springen und da legt sich irgendein Schalter um, es macht Klick und in dem Moment wird ihm bewusst, tiefes Wasser ist für ihn die Hölle und der kriegt quasi schon von der gefüllten Badewanne Angst, also sobald Wasser in die Tiefe geht, ist ein Problem für ihn. Trotzdem eben sowas dann nicht zu verdrängen oder wegzuschieben, sondern der ist dann so sensibilisiert davon, dass er anfängt, sich nicht für seine Angst zu interessieren, sondern für das, was ihm eigentlich diese Angst macht. Was ist Wasser eigentlich? Was bedeutet Wasser? Und das wird zu seiner Leidenschaft, um nicht zu sagen zur Obsession, vielleicht auch eine Art und Weise, um der Angst zu begegnen. Ganz am Ende wird er sie ja auch irgendwie los.
Das verraten wir nicht. Kein Spoiler.
Das spoilern wir nicht. Ja, für mich war das eine gute Verbindung, sich für etwas einzusetzen, was einem aber eigentlich Angst macht und sich davon nicht erschrecken zu lassen.
Aber im Grunde genommen sind die ja quasi die Schwachen. Das wird ja dadurch nochmal verstärkt gegen die ganz Mächtigen, die ganz Starken. Wer gewinnt?
Also es ist ja vor allen Dingen auch die Starken, die Mächtigen, die Konzerne, die Menschen, die da auch im Hintergrund sind oder letztendlich auch die Politik, die Lobbyisten vor allen Dingen, die sind eigentlich für mich gar nicht so wichtig gewesen. Das stand gar nicht so im Vordergrund, sondern es wird ja vor allen Dingen auch die Geschichte der Stadt und dieses Flusses erzählt, der Leute, die darin leben. Für die ist Del Aqua ein großer Arbeitgeber. Also die ganze Infrastruktur wird verbessert, die bauen Bibliotheken, die bauen eine Mehrzweckhalle. Der ganze Lebensstandard in der Stadt verbessert sich eigentlich dadurch, dass die Stadt ihr Wasser verkauft an diesen Konzern, dem die Nutzungsrechte überschreibt und dann das Wasser von dem Konzern zurückkauft zu völlig überteuerten Preisen. Dadurch aber entstehen Arbeitsplätze und insgesamt erhöht sich der Lebensstandard, was ja eigentlich eine völlig schizophrene Situation ist. Und von diesen Leuten und von dem Leben in so einer Stadt zu erzählen, das fand ich eigentlich das Wichtige. Das, was dann eben im Großen sich abspielt, wird ja über Roberto erzählt, der Vlogger ist, der durch die Welt reist, der einen Videoblog macht und in der ganzen Welt Geschichten von Menschen sammelt, die eben in Konfrontation oder in problematische Situationen mit Wasserkonzernen, also mit Trinkwasserkonzernen oder mit Notsituationen um Wasser zu tun haben. Und dadurch öffnet sich so ein bisschen die Sicht aus der mittelgroßen Stadt in Deutschland in die Welt hinaus.
Ich fand meisterhaft beschrieben, wie sich so im Kleinen so ein großer Konzern in den Alltag reinfrisst. Ne? Dass überall eben die Flaschen mit dem Produkt, eigentlich ist es ja nur Wasser, aber es heißt jetzt eben live, auch eine schöne Pointe. Und das steht eben überall. Und das örtliche Stadion, also die Arena, die heißt dann auch nach diesem Konzern. Das erleben wir ja alles. Also wie sich solche Konzerne sozusagen in unseren Alltag reinfräsen.
Im Prinzip ist das eine Form vom Imperialismus. Ne? Also ein Konzern geht in eine Region rein und bestimmt letztendlich das Leben in der Region. Das ist ja genauso wie mit VW zum Beispiel in Wolfsburg, in Niedersachsen, also wo der Hauptsitz des Konzerns ist. Es wird quasi das ganze Leben, der ganze Alltag übernommen. Und das ist eine Form von Imperialismus.
Ich bin in Ludwigshafen zur Schule gegangen, BASF. Das halbe Kontingent im Pfalzbau, im Theater, ist reserviert für die Abonnenten der BASF. Das ist schon mal fix und ist auch der größte Steuerzahler. Und ich habe da mal ein Praktikum gemacht, damals beim Südwestfunk. Die hatten dort ein kleines Studio und habe dort mit dem Chef sogar von BASF gesprochen. Und sie mochten das irgendwie nicht und dann haben die sofort interveniert. Ne? Wir sind der größte Steuerzahler in Rheinland-Pfalz und so weiter und so weiter. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es ausging, ob das Stück dann damals gesendet wurde, ja, oder nein. Ja. Aber auch so das Machtgebaren, ne? Beim Interview versuchte der mir das Mikrofon wegzunehmen und so. Ne? Das ist so eine bestimmte Haltung, so uns gehört hier die Welt.
Genau, und fühlen sich natürlich auch berechtigt und beglaubigt darin. Und das ist ja genau auch der Konflikt, in dem die Menschen dann letztendlich in so einer Region, in so einer Stadt sind. Und das versucht ja auch ein bisschen das Buch zu erzählen. Dieser eine eben vor allen Dingen von den Jugendlichen angetriebene Widerstand gegen den Konzern, aber auf der anderen Seite die Leute, die sagen, ey, das ist doch aber unser Leben, die verbessern das doch. Uns geht's doch gut. Dieser Glauben an den Wohlstand, den wir alle haben und der uns auch zusteht und berechtigt ist, den wird man halt nicht los. Also das ist ja auch das, was propagiert wird von allen Seiten, eben von Konzernen, von der Politik, weil die Geschäfte müssen halt laufen. Und natürlich entsteht dann so auch eine Spannung innerhalb dieser Stadt, dieses Pro und Contra. Ne? Und die Mehrheit ist natürlich auf Seiten des Konzerns.
Aber es gibt ja diesen Traum, auch bei diesen Jugendlichen, es gibt ja dann dieses Camp im Ort. Und sie bauen ja quasi an ihrem Traum. Das fand ich interessant, dass sie versuchen, so Tautropfen aufzufangen. Was hat dich da inspiriert bei der Recherche?
Also die Idee derjenigen, die quasi in den Widerstand gehen, ist ja nicht nur einfach die Rechte an den eigenen Wasserressourcen zu bekommen oder einen anderen Umgang mit den Ressourcen zu fordern, sondern ihre Idee ist, sich autark zu machen. Und das heißt, wenn sie nicht mehr das Wasser von dem Konzern, was durch den Konzern verwaltet und verkauft wird, annehmen, dann müssen sie ihr eigenes Wasser produzieren. Auf der einen Seite gibt es eine Mineralwasserquelle im Ort, die auch begehrt ist, also den will eigentlich der Konzern schlucken, aber das bleibt offen, ob das funktioniert. Und dann kommt die Idee, wir müssen selber, das ist natürlich ein Blick in die Zukunft oder in die Gegenwart in anderen Regionen der Welt, wir müssen Wasser produzieren ohne Quelle sozusagen. Und es gibt eben die Möglichkeit, Wasser aus der Luft aufzufangen. Nicht nur im Nebel und im Tau oder nicht nur durch Taubildung Wasser, sondern Wasser ist insgesamt in der Luft. Und es gibt eben verschiedene Systeme, die ich recherchiert habe. Und die in Peru zum Beispiel, die machen das mit so einer Art, sieht dann letztlich aus wie so eine Art Volleyballnetz, wo dann im Netz sich das Wasser, also in den Anden gibt es solche Projekte, wo sich das Wassertropfen in den Netzen sammeln, dann runterrinnen. Dann wird das in der Rinne aufgefangen, die direkt in den Behälter läuft, an dem eine Armatur dran ist. Und die Leute, die dort wohnen, haben auf einmal Zugang zu fließendem Wasser. Das gab es vorher nicht. Woran ich mich auch orientiere, sind Waka-Türme, nennen sich die, Waka-Towers. Das gibt es vor allen Dingen in Afrika. Das hat ein italienischer Ingenieur entworfen. Das sind wirklich quasi wie ein Kunstobjekt, sieht das eigentlich aus. So fantastische Türme, eben auch mit ganz engmaschigen Netzen, wo sich in der Nacht oder aber auch am Tag Wasser sammelt, die dann ähnlich auch runtergeleitet werden in ein Behältnis, aus dem dann wiederum Wasser abgeschöpft werden ist. Also man kann Wasser aus der Luft schöpfen.
Es ist ja im Grunde auch ein perverser Gedanke, dass irgendwer kommt und sagt, so, das ist jetzt meins und ihr müsst dafür bezahlen.
Ja, so einfach ist es nicht. Also ich habe das dann auch die Komplexität für Wasserrechte zu erzählen, ist quasi unmöglich, weil das auch immer wieder Grauzonen gibt. Also wenn ich Land habe, unter dem Wasser ist, dann gehört mir nicht automatisch das Wasser. Es gibt dann zum Beispiel auch sowas wie Wassernutzungsrechte temporär zu vergeben oder man kann Wassernutzungsrechte auch verkaufen. Und das ist letztendlich das, was stattfindet. Es wird Land aufgekauft, um Zugang zu dem Wasser zu haben und dann werden Wassernutzungsrechte eben dazu vergeben. Also so ist es zumindest in Deutschland. Zum Beispiel gibt es ein riesiges, das wird am Ende des Buches auch
erwähnt. Das Aquifer in Guarani.
Das ist eines der größten Aquifere der Welt, der größten unterirdischen Süßwasservorkommen, das unter 5 verschiedenen Ländern liegt. Das hat aber hauptsächlich eben unter dem Land der Guarani, die ja gleichzeitig also ein aussterbender Stamm sind. Und da werden die Konzessionen an Bergwerksunternehmen vergeben vor allen Dingen. Die Familie Bush aus den USA hat unfassbar viel Land gekauft. Bush Senior war ja auf der Suche nach Öl im Katar und der Sohn ist auf der Suche nach Wasser. Und der hat ganz viel Land eben, um Zugang zu dem Wasser des Guarani-Aquifers zu erhalten. Und das ist die neue Jagd sozusagen. Also früher hat man nach Erdöl gesucht und gebohrt, jetzt bohrt man nach Wasser.
Ich habe beim Lesen gedacht, cool, also die Personen sind sehr überzeugend gezeichnet und ich habe sofort gedacht, eigentlich ist das so geschrieben, dass das auch sofort ein Film werden könnte.
Da würde ich mich natürlich nicht gegen verwehren. Also was mich freut, wenn du sagst, Personen sind gut gelungen, weil das war natürlich die größte Herausforderung. Ich habe ja jetzt kein Sachbuch geschrieben und es ist eine Herausforderung, jetzt zu einem durchaus schwerwiegenden Thema, so über nicht ständig Verfügbarkeit von Wasser was zu machen, was aber trotzdem eine gewisse Form von Leichtigkeit hat. Also wir haben ja auch irgendwie alle die Schnauze voll und können es irgendwie nicht mehr hören und Klima und was alles scheiße ist und was nicht funktioniert. Also wie kann ich mit so einem Thema umgehen, was eigentlich unbequem ist, was schwer lastet? Wie verschaffe ich da eine Leichtigkeit? Das heißt, ich muss vor allem die Geschichte von Leuten erzählen, die cool sind, mit denen ich lachen kann, mit denen ich leiden kann, denen ich Lust habe zu begegnen oder mitzugehen. Wenn das funktioniert hat bei dir, macht mich das sehr glücklich. Das ist cool, weil das war der Anspruch.
Ja, hat funktioniert und ich weiß, was du meinst. Also wenn wir Berichterstattung haben, also auch wenn ich in den Zeitungen Klimakonferenz etc. lese und so, da denke ich an Bleiwüste und da denke ich daran, dass das jetzt gar keinen Spaß macht, diese Zahlenkolonnen zu lesen. Ich verstehe nicht, warum das so dröge aufbereitet sein muss. Da ist wirklich noch Luft nach oben.
Ja, es ist wirklich schwierig. Also ich glaube aber auch, dass wir Menschen alle so ein bisschen überfordert und überlastet sind von den Krisen. Aber es wird aber auch natürlich Angst immer noch zusätzlich geschürt, weil ängstliche Menschen sind immer besser zu führen oder zu beherrschen letztendlich. Wir wissen aber auch gar nicht mehr, wo wir unsere Energie noch hin verwenden sollen und wie wir noch dran glauben sollen, dass wir irgendwas retten können sozusagen. Und wenn ich dann jetzt auch noch in der Freizeit, wo ich mir Filme angucke, wo ich Bücher lese, also wo ich versuche, mich irgendwie zu unterhalten, oder ich finde ja, unterhalten sollte man nicht so negativ sehen, das kann ja auch sehr anspruchsvoll und lehrreich sein. Wenn ich dann jetzt auch immer noch da wieder mit den Themen komme, die ich irgendwie über meinen Newsfeed oder weiß der Himmel, woher, mit denen ich da belagert und beschossen werde, ja, wie gehe ich mit denen um? Und Jonathan Safran Foer hat ein grandioses Buch geschrieben, Wir sind Klima, wo er im Prinzip aufzeigt, wenn die ganze Welt entscheiden würde, sich vegan zu ernähren, wäre das der entscheidende Schritt, um die Sachen zurückzuschrauben. Aber man kann darüber eigentlich keine Romane schreiben. Es ist wahnsinnig schwer, die Leute eben mit so einem Thema im Roman zu packen. Das war so ein bisschen eine Herausforderung.
So eine Gemeinschaft, das hat ja auch immer so Züge von so einem Kammerspiel, ne? In so einem kleinen Ort. Und dann hast du es aber wieder großgezogen, wie du gesagt hast, ne? Aufs Globale, mit diesem global agierenden Konzern, der dann der große Antagonist ist. Das lässt sich ja ganz gut plotten.
Das stimmt, man sucht ja nach Ansätzen. Aber für mich war dann zum Beispiel auch wichtig, also die Utopie muss ja auch formuliert werden. So, ne? Und dieses, du hast das vorhin schon angesprochen, das Camp. Also wenn Humphrey und die Leute, die sich gegen den Konzern und die Stadt stellen im Prinzip und anfangen autark zu leben, die besetzen eine Brache, die bauen die Taufallen, die ernten ihr eigenes Wasser sozusagen, versuchen unabhängig von allem anderen zu leben. Und es ist tatsächlich so eine Camp-Situation, also auch als Lebenssituation. Also da kommen einfach Leute zusammen, die sagen, wir probieren es jetzt anders, wir machen es einfach anders. Wir schreiben anderen auch nicht vor, wie sie es zu tun haben, sondern die sollen uns einfach zugucken oder machen lassen. Und wir probieren hier was aus. Und das ist ja dann genau das, was Menschen auch, und so ist es dann auch im Buch, die anderen halt sehr aggressiv macht. Die fühlen sich dann in ihrer eigenen Lebensweise wiederum angegriffen. Aber im Prinzip wird da eine Utopie formuliert. Ja,
ja, das überträgt sich auch beim Lesen, finde ich. Ah ja, und da kommen immer mehr und die wollen da mitmachen. Das ist ja auch was Schönes und es endet dann so tragisch. Muss das immer so tragisch enden?
Sagen wir so, es gibt da dann ziemlich einen Showdown sozusagen. Der endet jetzt für die Camp-Bewohner und das Camp nicht besonders glücklich. Aber das ist ja nicht das Ende des Buches. Das geht ja dann nochmal weiter. Und ich finde, dass ich da am Ende schon so ein Gleichgewicht halte. Also für vor allen Dingen Humphrey, der sich nicht unterkriegen lässt und auch nicht von diesem Untergang des Camps, obwohl er da schon am Rande der Aufgabe ist oder eigentlich die ganze Gruppe am Rande der Aufgabe ist, kommt ja dann noch ein nächster Höhepunkt sozusagen in dem Moment, wo auf einmal die Flut kommt. Man ist erst in der Dürre und dann kommt die Flut. Das ist ja das, was wir hier auch erleben, diese permanenten krassen Wechsel von Dürre zu Überflutung. Das ist auch etwas, womit Lyren zu tun bekommt. Und wenn man die Flut quasi überlebt hat, dann, so ist es zumindest im Buch formuliert, dann endlich fängt eigentlich nochmal so ein Neudenken, Umdenken an. Dann wird der Fluss, das ist ja auch keine Erfindung von mir, dem Fluss werden Personenrechte zugesprochen. Es wird zu einer juristischen Person erklärt. Die La, die hat die gleichen Rechte wie Menschen sie haben. Das ist was, was weltweit immer mehr passiert, dass auch Natur, sozusagen Wälder, Bäume, Rechte zugesprochen werden. Das sind ganz wichtige Schritte. Das ist ähnlich wie mit dem Zugang zu sauberem Trinkwasser als Menschenrecht. Wie wird es umgesetzt? Auch da ist es schwierig. Aber die La wird auf jeden Fall zur justiziablen Person. Und das ist so ein bisschen der Wegweiser für Lyren und auf das Verhältnis von Humphrey zu seiner Mutter, die immer noch Bürgermeisterin ist und die das in die Wege leitet. Also da ist schon immer noch Utopie mit vorhanden. Wäre ja auch schrecklich, also wenn wir das nicht hätten.
Roberto Böger, der Vlogger, der aus Lyren stammt, wächst ja quasi vaterlos auf. Da ist ein Trauma im Hintergrund. Welche Rolle spielt dieses Thema für dich? Ist das dieses Vaterlose, ist das entscheidend?
Also ich glaube, dass auf jeden Fall ist das was sehr Entscheidendes für Roberto Böger. Weniger das Vaterlose als diese Ungewissheit. Also sein Vater war in Lyren, hatte eine Papier- und Pappenfabrik, Vertrieb im Prinzip, keine Produktion, sondern Vertrieb. Also war eine bürgerliche Familie, gesettelt, alles schön und gut. Der Vater, ohne das Wissen seiner Frau und der Familie, verschuldet sich, geht Bürgschaften ein, ist mehr als insolvent und verschwindet aber. Die Frau, die Familie wissen nicht, hat er sich umgebracht oder hat er einfach nur das Weite gesucht und sie auf den Schulden sitzen lassen sozusagen. Das ist die Situation und ich glaube, das ist das Problem für Roberto, dass er eigentlich nicht weiß, ist der Vater nun tot? Ist er ein Feigling oder war er mutig? Hat er mich verlassen? Also wenn er mich verlassen hat, wie kann das sein? Also wie kann mein Vater mich verlassen? Das begleitet ihn durch sein Leben und er hat ja eigentlich so eine Liebesgeschichte mit seiner Freundin Sascha, die er eigentlich sehr liebt, die ihn liebt, die ihm alles Mögliche macht, aber er ist halt, und das geht eigentlich das ganze Buch über so, dass er eigentlich außerstande ist zu vertrauen. Also er glaubt es einfach nicht. Er kann eigentlich nicht loslassen. Es ist immer wieder dieses Gefühl, ich werde verlassen, ich werde betrogen, ich werde verraten. Was dann natürlich auch die Beziehung sehr kompliziert macht zu seiner Freundin. Die andere Geschichte ist natürlich, dass er so, Sascha, seine Freundin, sagt es auch irgendwann, also diese Jagd nach Ken Brabeck, dem CEO von Dell Aqua, was ja wirklich eine Obsession ist, er will ein Interview für seinen Vlog mit dem haben, reißt den überall hinterher, er kriegt den nicht zu fassen. Das ist ja, und dann sagt sie irgendwann, naja, das ist ja sowas wie eine Vaterfigur für dich, weil den kriegst du ja auch nicht zu fassen.
Ich habe die ganze Zeit auf die Pointe gewartet beim Lesen, dass sich dieser Ken Brabeck als Vater entpuppt, der dann auftaucht und sagt, pass auf, so wie Darth Vader, ne?
Ja.
In Star Wars, du, ich bin dein Vater.
Ach, das ist krass. Auf die Idee bin ich in der Tat nicht gekommen. Also es kommt ja dann in der Tat zu einer Begegnung zwischen den beiden. Also irgendwann lässt Ken Brabeck sich erweichen sozusagen, lädt ihn nach Andalusien ein, in seine Villa dort. Und da gibt es dann eine sehr entscheidende Begegnung zwischen den beiden. Aber dass der nun der Vater sein könnte, das auf die Idee habe ich nicht. Ich habe durchaus rumprobiert, ob er tatsächlich dem Vater später noch begegnet. Also am Ende des Buches, wenn er da nach Portugal reist, ob es da so eine tatsächliche Begegnung gibt. Auf einmal nach 25 oder 30 Jahren sieht er diesen Vater wieder und es gibt so ein Erkennen und man weiß es nicht. Aber das hat nicht funktioniert. Fand ich irgendwie auch dann zu, das war dann zu sehr Hollywood irgendwie so. Das hat mir nicht gefallen.
Kurze Notiz für alle, die jetzt zuhören. Wir haben jetzt gehört, wie es hätte sein können, aber nicht wurde. Tim Staffel lässt uns in seine Werkstatt blicken. Würde ich übrigens auch gerne machen. Ich habe auf Wikipedia mal ein bisschen rumgesurft zu dir und mir fiel eine Sache auf, nämlich, dass du sofort nach dem Studium angefangen hast zu schreiben. Also Theaterstücke, Hörspiele, Romane. Fand ich extrem mutig. Wie geht sowas, wenn man nebenbei noch Leichen wäscht oder wie läuft sowas?
Naja, erstmal muss man sagen, ich habe angewandte Theaterwissenschaft in Gießen studiert und das ist ja eine sehr praktische Ausbildung gewesen. Hatte da die Ehre und die Freude, auch mit René Polisch zusammen zu studieren. Der war 2 Semester über mir und ich bin so ein bisschen bei dem auch damals, kann ich fast sagen, in die Lehre gegangen. Ich habe dann bei seinen, der hat ja damals schon während des Studiums das Gleiche gemacht, wie später auch ununterbrochen geschrieben und inszeniert. Ich habe dann da teilweise ihm assistiert und darüber bin ich halt natürlich auch im Studio dazu gekommen, habe selber angefangen zu schreiben. Also das war schon Teil des Studiums und insofern auch immer das, was ich machen wollte. Bei McDonald's bin ich nicht gelandet, aber nach dem Studium bin ich nach Stuttgart, habe ich so einen Halbtagsjob oder 15 Tage im Monat gearbeitet am Flughafen in einem Kiosk. Und dann hatte ich die Ehre und das Glück, tatsächlich relativ früh ein Stipendium vom Deutschen Literaturfonds zu bekommen. Da habe ich ein Jahr lang dann in Frankfurt geschrieben und gelebt von. Und dann habe ich in Berlin, war ich Museumswärter ein Jahr lang. Und das waren so die Starthilfen.
In welchem Museum?
Das war im Gropiusbau bei einer Ausstellung Berlin-Moskau, Moskau-Berlin. Was ein bisschen hart war teilweise, weil kommt dann auch im ersten Roman Terrordrom, kann man das so ein bisschen nachspüren. Da gab es so eine Etage, wo das Horst-Wessel-Lied abgespielt wurde. Und das beschallte im Prinzip die ganze Etage, zumindest ungefähr in 3 Räumen. Das Personal, wir haben immer so alle Stunde den Raum gewechselt, damit wir nicht den ganzen Tag in einem Raum verbringen. Aber wenn man sich im Umfeld dieses Horst-Wessel-Raumes befand, das war wirklich quälend, weil ununterbrochen in Endlosschleife dieser Song lief. Und das war schon hart.
Wie lief das Detox?
Ich glaube, es hatte was mit Alkohol zu tun, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
Ja, stelle ich mir hart vor, weil so subkutan läuft das ja dann schon irgendwie rein, ne?
Absolut, also das ist, man kann sich nicht entziehen, also genau, man weiß gar nicht, was mit dem Hirn da passiert, also fand ich auch ungewöhnlich. Okay, war jetzt aber auch vorher und danach nie wieder Museumswärter, aber man muss jetzt auch dazu sagen, das passierte nicht, dass man 2 Tage hintereinander in die Nähe dieses Raums kam. Das hat man so ungefähr einmal in der Woche durchstehen müssen.
Mir ist aufgefallen, also Julia Frank lobt ja deinen Rhythmus in der Sprache, finde ich auch übrigens. Ich mag ja sehr so kurze Sätze. Klar, beim Radio machen wir das auch gerne. Ich finde es auch leicht zu lesen. Wie gehst du daran? Also wenn du so eine Story konstruierst, also hast du erst die Figuren oder gibt es erst sozusagen die Story und dann baust du drumherum oder wie machst du das?
Also meistens ist es so, dass ich über Menschen und deren Geschichten, die sie mir anvertrauen, die sie mir erzählen, zu einem Thema komme und von da aus dann in eine fiktionale Erzählung komme. Aber die Basis sind eigentlich immer real existierende Personen oder Geschichten, die mich dann zu einem Thema und zu einem erfundenen Personal bringen sozusagen.
Wie war das dann hier?
genau anders. Also hier hatte ich halt zuerst das Thema, wie ich aufs Wasser gekommen bin. Das war 2010 in der Buchhandlung, lag aus von Petra Dobner im Surkamp Verlag Wasserpolitik. War auch ein tolles Cover und das hat mich irgendwie angesprochen und vor allen Dingen war ich irritiert. Wasserpolitik, was hat das miteinander zu tun? Ich war also völlig unbedarft, habe nie in meinem Leben mir Gedanken über Wasser gemacht. Dann, warum ist das ein Problem? Warum hat das eine was mit dem anderen zu tun? Und dann habe ich dieses Buch gelesen und hatte mein Thema sozusagen und habe vor allen Dingen diese Komplexität erkannt, wer da alles mit wem agiert. Also Leute, die in völlig unterschiedlichen, gegensätzlichen Ausschüssen sitzen oder in Institutionen sitzen, die sich eigentlich gegeneinander bekämpfen, die trotzdem beiden drin sind. Also dann hatte sie auch so ein Schaubild. Das war wirklich wie so ein völlig verqueres Strickmuster. Es waren so viele Verbindungsquerverweise, wer alles wo mit wem zu tun hat. Das ist ja undurchdringbar. Das hat mich angesprochen und dann habe ich angefangen, mich mit Wasser zu beschäftigen. Und jetzt bei diesem Roman war genau das Ding. Ich hatte das Thema und jetzt brauchte ich die Menschen und die Geschichten dafür oder die Geschichte der Menschen dazu. Und das ist quasi die ohne Vorlage letztendlich entstehen mussten oder größtenteils ohne Vorlage. Und das war aber auch irgendwie aufregend, mal so völlig alles, was jetzt das Menschliche betrifft, irgendwie bei Null anzufangen. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz aufregend. Es sind aber auch viele Geschichten drin, jetzt bei den Vlog-Geschichten von Roberto, also der durch die Welt reist oder wenn er dann in Detroit auf Alan trifft, der in so einem Squatter-Camp lebt und so. Das sind natürlich schon reale Geschichten sozusagen, die ich benutze. Aber jetzt dieses ganze Lyrenpersonal, die ganze Stadt, das ist quasi eine Erfindung. Und eben mein Hauptanspruch war, es muss was auf der Seite der Jugendlichen, der jungen Menschen gegen die Erwachsenenwelt eigentlich sein. Das war mein Plan.
Wenn du schreibst, wie gehst du daran? Also was für Hilfsmittel brauchst du? Brauchst du ein bestimmtes Setting, um loslegen zu können? Oder setzt du dich einfach an den Tisch oder sonst wohin und sagst so, jetzt geht's los?
Ich schreibe mittlerweile schon am besten zu Hause und so früh als möglich, also am Morgen. Also ich stehe auf und bereite grünen Tee zu und dann setze ich mich an den Schreibtisch. Und ich habe früher fast ausschließlich mit Musik als stimulierenden und manipulierenden Unterstützung gearbeitet. Das mache ich jetzt nicht mehr so häufig, aber schon auch.
Und was für eine Musik?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es hat viel Elektro, habe aber auch eine Zeit lang solche Sachen wie Tool und sowas gehört, also so oder Dark Metal oder sowas. Also das kommt da so ein bisschen darauf an, also man kann sich ja wie gesagt ganz gut stimulieren und was brauche ich denn jetzt, an was für einer Stelle bin ich denn hier im Buch, wie kann ich denn das pushen oder so. Aber ehrlich gesagt, fürchte, das hat ein bisschen was mit dem Alter zu tun, stresst es mich mittlerweile fast mehr, weil es eine zusätzliche, also früher war das organisch und jetzt habe ich auch einmal das Gefühl, das sind unterschiedliche Sachen. Also ich habe einen Input von außen und soll aber gleichzeitig was rauslassen. Komisch. Also vielleicht haben die Synapsen irgendwie den Dienst quittiert, keine Ahnung.
Und wie ist das mit Lesen? Also wer schreibt, der liest ja auch in der Regel. Wovon lässt du dich da inspirieren?
Früher hat sich auch verändert. Früher war es so, dass wenn ich konkret vor allen Dingen an einem Prosatext geschrieben habe, konnte ich keine Prosa lesen. Weil ich irgendwie, wenn mich eine Sprache besonders ankickt, die ich lese, ich würde jetzt niemals behaupten, dass ich die kopieren könnte, aber irgendwas davon adaptiere ich. Das fließt dann ein. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal so, naja, wenn das dann halt völlig verquer zu meinem Stil, also zu dem, was ich schreibe, ist, und dann mischt sich das aber so da rein irgendwie, dann das geht halt nicht. Deswegen kann ich eigentlich nicht Prosa lesen, während ich schreibe. War früher so. Das hat sich jetzt auch verändert. Offensichtlich bin ich da irgendwie unantastbar geworden, so, weil ich habe eigentlich immer so einen Sound im Kopf. Also ich habe schon so mittlerweile natürlich auch eine relativ große Sicherheit so in so einer Sprache, die ich selber habe, die mich aber, die kann ich auch nicht sagen, die ist einfach da. Also die ist im Kopf sozusagen. Und ich höre die. Und ich höre einen Satz, während ich den schreibe und ich merke sofort, wenn der Sound nicht stimmt oder dann bei der Überarbeitung. Bei Wasserspiel war es jetzt erstaunlicherweise so, dass das bei Humphrey auch so war, war die Sprache sofort klar. Bei Roberto hat es ziemlich lange gedauert. Da hatte ich so viel mit der Person zu tun, dass ich eigentlich gar nicht so eine Aufmerksamkeit auf die Sprache hatte, was relativ ungewöhnlich für mich ist. Und hatte dann auch gen Ende auf einmal das Gefühl, oh Gott, das kann ich ja möglicherweise gar nicht vorlesen. Möglicherweise ist das gar nicht gelungen oder so. Und dann habe ich endlich mal, kam ich auf die Idee, es laut zu lesen. Dachte, nee, ja, ist ja doch genauso da. Also stimmt schon.
Weil du Humphrey sagst, der benutzt ja richtig Jugendsprache, ne? Also voll cool, dieses mit voll.
Cool sagt er nun gerade nicht. Voll oder enorm. Genau, da schon. Also das war auch eine Herausforderung, also und mein Anspruch war, dass es auf natürlich erkenntlich sein musste, die Sprache eines jungen Menschen, eines Jugendlichen. Aber gleichzeitig, ich würde mich wirklich nicht fähig beschreiben, Jugendsprache, also heutigen Jugendslang zu schreiben. Außerdem verschiebt er sich so schnell, in 5 Jahren wird das eh veraltet.
Wie die Hälfte Englisch. Also ich weiß es von meinen Töchtern. Also die reden dann so, also actually und I guess und ja, I mean genau. Und das
aber es
kommt
gibt
ständig
aber auch Worte, rein. Die man gar nicht kennt, also die man gar nicht erkennt aus irgendeinem anderen Sprachraum oder so. Es gibt also
eine Zeit lang war Koreanisch bei uns Verkehrssprache, weil die über K-Pop getriggert wurden. Und eine meiner Töchter hat dann sogar ein Jahr Koreanisch studiert. Und dann haben wir uns morgens immer mit Annyeong Haseyo begrüßt.
Oh, das ist aber schön. Das finde ich ja abgefahren. Ja. Das klingt gut. Genau, aber solche Sachen, also das hätte ich vielleicht vor 30 Jahren gewagt, aber das würde ich jetzt nicht mehr machen. Und deswegen war für mich, ich musste eine Sprache finden, die mir auch ein Jugendlicher abnimmt als eine junge Sprache, aber die sich nicht aufschwingt zu sagen, ich schreibe jetzt eure Sprache sozusagen.
Das heißt, du bist ein auditiver Typ, das Hören spielt für dich eine Rolle. Gehst du auch so durch die Welt, dass du dich inspirieren lässt von Gesprächen und zuhörst? Also ich finde, du bist ein sehr guter Beobachter, das merkt man in der Sprache so. Zum Beispiel auch in Südstern merkt man das sehr stark, gerade in der Leseprobe, die online steht beim Verlag. Da merkt man, aha, da kann jemand, vielleicht war es der Museumswärter, der viel Zeit hatte, zwischen Horst Wessel-Lied noch ein bisschen Leute zu beobachten. Also hast du dann so Dialogfetzen als Archiv sozusagen? Inspiriert dich sowas?
Also erstmal ist das ein sehr, sehr schönes Kompliment, was ich gerade bekommen habe. Das nehme ich gerne an, also das mit dem Beobachten. Und das ist in der Tat eine meiner Hauptrecherchearbeiten, ist eigentlich Beobachten, mitkriegen, egal ob ich irgendwo lang gehe, mich hinsetze. Und dazu gehört natürlich auch ein bisschen das Lauschen, das Zuhören. Man gibt aber auch eine ganz schöne Tarnung, wenn man sich auf eine Parkbank setzt oder auf irgendeine Bank und das Buch zur Hand nimmt und so tut, als würde man lesen, aber eigentlich hört man wie eine Radiosendung das Gespräch, was neben einem stattfindet. Aber es ist nicht so, dass ich dann notiere oder das abspeichere. Ich habe leider auch ein ganz schlechtes Gedächtnis. Aber es hat schon, also ich nehme so ein bisschen was mit. Aber eigentlich, was mehr hängen bleibt, erstaunlicherweise, das Wasser kommt.
Tatsache.
Krass, die haben den Hahn aufgedreht oder die Pumpe angestellt. Also dass ich mir eher, was ich visuell wahrnehme, dann eher im Gedächtnis bleibt, als die Sachen, die ich jetzt so aufschneide, also die Partikelchen oder so, die Ausschnitte von Gesprächen oder so. Das bleibt nicht so haften wie das Visuelle eigentlich. Und das Visuelle wiederum ist aber immer wiederum ein guter Speicher oder ein guter Input. Aus denen kann ich dann wiederum Dialog zaubern oder aus irgendeiner Szene, die ich wahrnehme, kann ich eine Szene bauen, die ich dann auch wieder mit Text filmen kann, also mit Dialog filmen kann.
Hilft dir da die Arbeit am Theater? Weil Theater basiert ja nun mal auf Dialog.
So würde ich das auch sehen. Ich glaube aber, es ist völlig antiquiert. Also ich glaube, weiß gar nicht, ob es noch Autoren, Autorinnen gibt, die Dialogstücke schreiben. Gibt es das? Ich habe mit dem Theater nicht mehr so viel zu tun, aber ich habe immer in Dialogen geschrieben, aber da hatte das Gefühl, ich bin irgendwie da aus der Zeit raus. Keine Ahnung. Also ich denke immer dialogisch und ich glaube, sagen wir mal andersrum, die langjährige Schreiben von Theaterstücken in Dialogform zu schreiben im Theater war wahnsinnig vorteilhaft fürs Romanschreiben, also Dialoge im Roman zu schreiben. Das kann ich, glaube ich, ganz gut.
Ich wollte dir ein Buch empfehlen.
Oh.
Und zwar eins, mit dem ich manchmal ein bisschen fremde, aber was ich auf der anderen Seite auch total faszinierend finde. Ist gerade rausgekommen, Sarah Kuratle, ist eine Autorin, ich glaube, aus Vorarlberg. Chimäre heißt das Buch von Sarah Kuratle. Es geht um eine Gemeinschaft von Schülern und Lehrern auf einer Insel und es geht um das Thema Artenvielfalt. Und was mich daran fasziniert, ist die Sprache. Okay. Die ist wirklich sehr, sehr besonders. Also ich finde, sie ist lyrisch, nicht ganz leicht zugänglich, aber sehr, sehr besonders. Also das wäre eine Empfehlung.
Vielen Dank. Klingt aufregend, habe ich noch nicht von gehört, aber habe ich sofort Lust drauf. Klingt gut.
Ich weiß nicht, ob dich so Sprachexperimente interessieren.
Das werde ich dann rausnehmen. Also ich lese eigentlich alles. Also ich habe jetzt nicht, bin da nicht so sonderlich eingeschränkt. Bei mir immer sehr stimmungsabhängig auch. Ich lese auch immer mittlerweile, das konnte ich früher auch nicht. Das ist, finde ich, einen echten Zugewinn. Mehrere Sachen gleichzeitig. Vielleicht kommt das durchs Streamen oder so. Man guckt, also Sehgewohnheiten haben sich ja auch verändert irgendwie. Und beim Lesen finde ich das aber total zuträglich. Also ich lese 3 Bücher mindestens gleichzeitig. Es muss auch immer ein Sachbuch dabei sein. Meistens ein Sachbuch, 2 Prosa. Und dann kann ich immer gucken, ah, jetzt bin ich in der Stimmung, jetzt, nee, das kann ich jetzt gerade nicht zur Hand nehmen, nehme ich das, aber eine halbe Stunde später kann ich dann auch wieder das lesen. Insofern bin ich da eigentlich sehr offen für alles.
Was hast du gerade auf dem Tisch liegen?
Im Moment lese ich Die Wurzeln des Lebens von Richard Powers. Dann lese ich Tagebuch Stirb und werde von André Gide. Und dann lese ich noch eine Biografie über Kaiser Wilhelm I.
Warum das?
Weil ich für mich bin seit Jahren angezogen von der Zeit von 1880, 1870 bis vom Ersten Weltkrieg zum Ersten Weltkrieg. So ausschlaggebend war eigentlich so ein Buch Die Schlafwandler von Christopher Clark, ein englischer Historiker. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ganz viel, eigentlich alles da entschieden wird und entschieden wurde, ist, womit wir uns heute immer noch herumschlagen. Und es gibt so eine völlig wahnsinnige, von diesem Christopher Clark gibt es auch eine Biografie über Wilhelm I., die habe ich noch nicht gelesen, aber es gibt bei ihm einen Hinweis auf einen anderen englischen Historiker, der hat eine, glaube ich, das sind 3000 Seiten Biografie. Und da wird, ich habe bisher nur die ersten 50 Seiten gelesen, wo nur die Geburt Thema ist. Offensichtlich gab es da wahnsinnige Komplikationen mit Steißgeburt und hat ja auch eine Behinderung dann gehabt, also eine Fehlentwicklung vom Arm. Und das wird da alles psychopathologisch und anatomisch und medizinisch auseinandergenommen, wo ich denke, das ist irre. Also es geht eigentlich, mir ist eigentlich völlig egal, ob es da um Kaiser Wilhelm I. geht. Das ist einfach so ein Irrsinn von Geschichtsschreibung, die kickt mich gerade total an.
Prima. Du, ich danke dir.
Na, ich bedanke mich.
Ja, sympathischer Typ, dieser Tim Staffel.
Ja, absolut. Wir hatten eine echt gute Zeit da am Wasser. Da liefen Jogger vorbei, während wir da geredet haben. Leute haben ihre Hunde ausgeführt und wir hatten die berühmte Sichtachse auf die Großbärenstraße. Also man schaut dann quasi von oben über den Fake-Gebirgsbach dann in die Straßenschlucht rein. Und dort an dieser Stelle, habe ich gelernt, trifft Berliner Urstromtal auf das geologische Plateau des Fläming. Und das mitten in der Großstadt, naja.
Im Viktoriapark in Berlin-Kreuzberg.
So ist es.
Was würdest du denn sagen, Wasserspiel, für wen ist denn dieses Buch?
Das ist so ein Buch für die ganze Familie. Da werden sich Erwachsene wiederfinden, ist ja ein wichtiges Thema. Aber auch meine Töchter zum Beispiel, die sind Anfang 20, umweltbewegt, Fridays for Future, haben sie alles mitgemacht. Die werden das mit Interesse lesen. Es ist eben auch was für Jugendliche, weil so eine Coming-of-Age-Geschichte drin ist. Aber es geht eben auch um globale Konzerne, also auch Globalisierungskritiker werden hier ihren Stoff finden. Und Tim Staffel, der regt zum Nachdenken an über ein wirklich wichtiges Thema, nämlich Ressource Wasser, das blaue Gold und darum, wem es gehört. Klima- und Umweltthemen, finde ich, die sind ja oft, weiß nicht, wie es dir geht, ich finde die oft so extrem trocken verpackt. Und das ist Tim Staffels Roman überhaupt nicht. Es ist im Grunde ein einfacher Plot. Kleine Stadt, großer Konzern im Konflikt um die Ressource Wasser. Ich habe die gut 300 Seiten so ziemlich in einem Tag weggelesen. Es gibt da viele Perspektivenwechsel in dem Roman und dadurch bleibt man dran, wird aber nicht verwirrt.
Ja, mal gucken. Es gibt ja so einige, die sich auch an Umwelt-Klima-Themen versuchen und damit auch Erfolg haben. Also hier in Berlin bzw. in Potsdam würde mir einfallen John von Düffel, der ja auch schon in vielen Romanen auch speziell übers Wasser geschrieben hat. Mhm. Und natürlich gibt es Maya Lunde, wenn man mal auf die internationale Perspektive guckt, die Norwegerin, die hat ja wirklich Millionen Bestseller mit Umwelt- und Klimathemen gelandet. Mal gucken, ob Tim Staffel jetzt sowas wie die Berliner Maya Lunde wird.
Wird er sich sicher drüber freuen.
Wasserspiel ist auf jeden Fall im Kanon Verlag erschienen, hat 352 Seiten und kostet 26 Euro.
Uns gibt es immer frisch donnerstags in der ARD Audiothek.
Ich bin Nadine Kreuzhaler und wünsche viel Spaß beim Hören und beim Lesen natürlich.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign und Technik Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.